So, es sind jetzt schon ein paar Wochen her, ja, dass ich gesprochen habe über den Propheten Elia. Ja, ich will jetzt nicht ganz von vorne anfangen, was Elia betrifft. Einige sagen Halleluja, andere sind neu. Einige sind neu hier, aber lest 1. Könige 17, 18 und wir sind jetzt schon in 1. Könige 19 angelangt. Ja, so, und ich fange jetzt an einer ganz bestimmten Stelle an. Der Elia hat auf dem Berg Karmel Großartiges getan. Gott hat Großartiges durch ihn gewirkt, hat Feuer vom Himmel fallen lassen, hat die 450 Baals-Propheten, also die Lügner, geköpft, dass deren Blut in den Bach Kishon hineinfloss. Das war das Opfer. Aber Jesus, heute muss das nicht mehr so gemacht werden. Die Lügenpropheten müssen nicht mehr geköpft werden. Die können Buße tun. Ja, die können Buße tun, umkehren. Stellvertretend für deren Blut ist das Blut Jesu geflossen. Halleluja. Es waren 450 Lügenpropheten, Baalspropheten. Und ich habe mal den Gedanken geäußert, ich sage nicht, dass das so ist, aber es könnte so sein, ja, dass Deutschland von 450 Lügenpropheten beeinflusst wird. Und dann bin ich noch einen Schritt weiter gegangen, habe gesagt, dass in einem Menschen, ja, der sich vielleicht gerade zu Jesus hinwendet, 450 Lügengeister sind, die rausgetrieben werden müssen. Und die meisten gehen durch das Lesen des Wortes Gottes oder durch das Hören des Wortes Gottes, denn das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und die Wahrheit treibt die Lügengeister aus. Ja, Halleluja. Ich kann mir vorstellen, dass es dann noch mehr Lügengeister gibt. Aber so die Haupttruppe des Feindes, ja, die mögen 450 Lügengeister sein und in diesen gibt es noch Verzweigungen und da gibt es dann noch mehr und die müssen alle raus. Elia hat gesagt, lasst keinen entkommen, lasst keinen entkommen. Die müssen alle gebunden werden in Jesu Namen. Halleluja. So, Jesus sagt, dass er die Wahrheit ist und er hat gesagt, wer die Wahrheit erkennt, der wird wahre Freiheit erleben. Und eine Lüge ist nicht nur ein Lügenwort, sondern auch die Auswirkung des Glaubens an Lügen. Und Auswirkungen des Glaubens an Lügen sind zum Beispiel Armut und Krankheit. Ja, wir waren in Ländern, wo wir extreme Armut gesehen haben, in Myanmar, in Indien, auf den Philippinen und Südafrika, waren auch in Nigeria. Wir haben wirklich die Slums gesehen und Armut gesehen. Und besonders in Indien, aber auch in Myanmar, wird an Lügengeistern geglaubt und die lassen sich verehren. Und die Inder werden besonders durch die Lüge in Armut gehalten, die da heißt, du musst dein Karma erfüllen. Ja, du bist jetzt arm, du warst in deinem vorherigen Leben, das ist Reinkarnation, in deinem vorherigen Leben warst du ein böser Mensch oder was auch immer und jetzt diese Armut, die dich jetzt hier betrifft, in der du steckst, ist sozusagen, du sühnst dein vorhergehendes Leben ab. Und wir, die wir reich sind, wir dürfen dir gar nicht helfen, denn du musst ja arm sein, damit du in dem neuen Leben, was da kommt, ein besseres Leben hast. Versteht ihr, wie die Armen in Armut gehalten werden und die Reichen sich im Reichtum weiterhin befinden? Die können die Armen ausnutzen. Und haben dann noch das Bewusstsein, wir tun euch ja was Gutes, indem wir euch arm halten. Wir tun euch was Gutes. Feuer drauf auf diese Lüge. Ja, so, also die, die Armen werden durch Lügen in Armut gehalten. Aber Jesus hat uns die Wahrheit gebracht. Und wo das christliche Denken installiert wurde, in Europa, in Amerika, da wurde Armut nicht total überwunden, da gibt es auch viele Arme, auch in Deutschland gibt es viele Arme, aber es gibt einen gewissen Lebensstandard. Ja, und der wird auch in Deutschland gerade kaputt gemacht durch Glauben an Lügen. Und wer Lügen glaubt, verhält sich entsprechend dieser Lügen. Ja, alleine unser neuer Bundeskanzler ist durch eine Lüge an die Macht gekommen. Und wer lügt, dem glaubt man eigentlich nicht mehr, denn wer lügt, wird auch weiterhin lügen und wird, ja, und er wird uns weiterhin auch was vormachen und uns vernebeln oder versuchen zu vernebeln, um weiterhin auch an der Macht zu bleiben. Also, wir wollen das Wort Gottes kennenlernen. Wir wollen durch das Wort Gottes, welches die Wahrheit ist, in die Wahrheit hineingeführt werden. Wir wollen die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit macht uns frei. Jesus ist die Wahrheit. Jesus hat nicht nur gepredigt, um das nochmal zu wiederholen, hat nicht nur die Wahrheit gepredigt, sondern er hat auch die Wahrheit getan, indem er die Kranken geheilt hat, die Besessenen freigemacht hat, von bösen Geistern, Tote auferweckt hat. Ja, selbst der Tod ist eine Lüge. Der Tod ist die Auswirkung des Lebens in Lüge. So, bumm. So, und ich habe einige sagen hören während der Corona-Zeit, oder es wurde mir mitgeteilt, von denen sagen hören, die wir kannten, Gott hat mir grünes Licht gegeben, dass ich geimpft werden kann. Ein anderer hat gesagt, Jesus hat mir gesagt, ich soll mich impfen lassen. Mir hat Jesus gesagt, ich soll mich nicht impfen lassen. Ja, dir auch, ne? Ich soll mich nicht impfen lassen, ich soll da nicht mitmachen. Das ist eine Lüge und wenn ich da mitmache, dann gehe ich in die Lüge. Und jemand, der sagt, Gott hat mir grünes Licht gegeben, ich soll mich impfen lassen, der hat eine Lüge geglaubt. Und wisst ihr, ein jeder, der einer Lüge glaubt, der befindet sich in der Lüge. Also der befand sich schon, bevor er dieser Lüge geglaubt hat, in einer Lüge. Die Lüge hat ein Trittbrett gefunden, um die Person noch tiefer in die Lüge zu führen. Und wer der Lüge glaubt und nach der Lüge tut, der ist ein Lügner und wird lügen, es sei denn, er kehrt um, das heißt, tut Buße. Wer der Lüge glaubt, der lügt. Danach lügt er. Er kann nicht anders als lügen. Nicht in jedem Bereich, aber ein Lügengeist ist eingefahren. Ja, und von daher, die Pastoren, die gesagt haben, Jesus hat mir gesagt, ich soll mich impfen lassen oder ich habe grünes Licht bekommen, die haben einem Lügengeist geglaubt. Und was tun sie, nachdem sie der Lüge geglaubt haben? Sie lügen. Und sagen anderen noch, Jesus hat gesagt, ich soll mich impfen lassen. Ja, und das normale Volk Gottes versteht die Welt nicht mehr. Ne? Ja, da geht alles durcheinander. Es ist wichtig, dass wir ganz klare Botschaft verkündigen. Die Frage war immer bei mir, hätte Jesus eine Maske getragen, hätte Jesus sich impfen lassen? Auch wenn das von der Obrigkeit Herr angeordnet worden wäre, der hätte sich nicht impfen lassen. Wozu? Er ist das Leben. Er ist stärker als jede Krankheit, er ist stärker als der Tod. Und wenn der in uns ist, dann soll doch auch das Leben von ihm hervorkommen. Und das mit der Maske, Christus in uns, ist doch der Hauch des Lebens. Ja, der Hauch des Lebens. Das heißt also, wenn ich geglaubt hätte, dann wäre ich rumgegangen und hätte den Menschen angehaucht. Ich muss das mal ein bisschen provokativ sagen, aber ich habe darüber nachgedacht zu der Zeit. Ja, denn Christus ist in mir, und wenn ich das geglaubt hätte, dann wäre Christus, das Leben aus mir hervorgekommen, und der Hauch des Lebens wäre zu den anderen gekommen und die wären gesund geworden. Also so habe ich mir Jesus vorgestellt. Ja, der wäre rumgegangen und hätte die Kranken angehaucht und die wären von dieser vermeintlich so schlimmen Krankheit sofort geheilt geworden. Ist das logisch irgendwie, wenn Jesus Gott ist und ihm nichts unmöglich ist und wenn aus ihm nur Leben hervorkommt und kein Tod und keine Krankheit? Also ihr müsstet aufleuchten jetzt. Das Wort müsste euch und mich hochdimmen. Das heißt also, mehr Leuchtkraft müsste aus uns hervorkommen. Oder? Es ist so wichtig, dass wir unser Leben an Jesus orientieren. Und ich glaube nicht, dass er eine Maske getragen hätte, um so schwachen, armen Menschen nicht in Furcht und Schrecken zu bringen, wenn er kommt. Und so mancher Gutchrist hat gesagt, ja, ich trage eine Maske aus Liebe zu den anderen, damit ich die nicht zum Fürchten bringe, dass sie keine Angst bekommen, dass ich sie anstecken könnte. Also, ich habe viel gelernt während dieser Zeit, viel gesehen und gesehen, was in den Herzen, besonders auch von den Pastoren ist, die widerstanden haben. Ich meine, ich habe nicht mit Bravour bestanden, ne? Wenn man Notenskala von 1 bis 6, dann habe ich bestanden mit 4. Ja, ich hatte meine Ängste, es waren gar nicht meine Ängste, aber die Ängste kamen, mir war mulmig, mit den Finanzen sah es auch nicht so gut aus, und wenn wir erwischt worden wären, es lag so in der Luft, 25.000 Euro bezahlen zu müssen. Also und wir haben uns weiter hier getroffen, ja, und hatten maskenlose Versammlung, haben uns in den Arm genommen und hatten super Zeiten, aber und da habe ich gemerkt, wenn Angst in mir ist, dann ist die Liebe Gottes noch nicht vollkommen in mir am Wirken. Ja, denn in 1. Johannes Kapitel 4, da steht, Angst ist nicht in der Liebe. Aber dann steht da auch, Gott ist Liebe, und die Liebe treibt jede Angst aus. Halleluja! So, und die Liebe hat mir geholfen, dass ich aufgrund der Angst nicht eingeknickt bin. Also es war nicht mein Verdienst, dass wir hier so durchgehalten haben, es war die Gnade Gottes. Es war der Heilige Geist, es war Gottes Herrlichkeit. Ich brauche die Unterstützung des Heiligen Geistes, um das Richtige zu tun. Ich benötige ihn, ansonsten bin ich verloren und drifte ab. Ich brauche den Halt, ich benötige den Heiligen Geist. Und jeder von uns, ja, genau so, wir benötigen die Hilfe Gottes. Wir benötigen, dass er uns trägt, dass er uns hilft, in ihm zu sein und in dem zu gehen, was er macht. Okay, es geht gegen die Lügengeister. Ja, heute schlagen wir den Lügnern nicht mehr den Kopf ab, dass das Blut fließt zur Sühnung. Nein, Jesus hat stellvertretend am Kreuz gesühnt. Das Blut Jesu ist stellvertretend für mich geflossen. Halleluja. Halleluja. Er wurde dort zur Schlange. Das heißt, er wurde, was ich war. Ein Lügner. Er hat sich mit mir identifiziert und genauso mit dir. Und er wurde dort am Kreuz, was wir waren. Sünder, er selber hat nicht gesündigt, aber er hat sich mit uns identifiziert. Und aufgrund dieser Identifikation ist er gestorben, begraben worden, Aber dann ist er auferstanden und in seiner Auferstehung sind wir eine neue Kreatur geworden, eine neue Schöpfung, ist in uns Christus geboren worden. Christus in uns ist die Hoffnung unserer Herrlichkeit. Halleluja. Ja, Christus in uns, das ist die Salbung in uns. Und in Christus in uns ist Jesus und in Jesus in uns ist der Vater und natürlich ist auch der Heilige Geist da drin. So, und Karin hat vorhin gesagt, dass wir auf noch größere Kräfte warten. Alle Kraft ist in Christus in uns. Ja, von innen her können wir nur bitten, bitte öffne die Schleusen, ja, dass all das, was da ein Hindernis ist, dass Christus hervorkommen kann, dass das beseitigt wird. Das ist die Salbung in uns. Und wir erwarten aber auch die Salbung von außen auf uns. Doppelte Salbung. Elisa hat sich die doppelte Salbung gewünscht von Elia. Elia hatte nur eine Salbung, aber Elisa bekam die doppelte Salbung. Elisa, die doppelte Salbung. Halleluja. Ja, also, wir erwarten, also, dass innen die Blockaden beseitigt werden, dass die großen Kräfte Gottes von innen hervorkommen können, und von außen warten wir, ja, dass die Engel uns dienen, dass die Engel die Weisung des Heiligen Geistes vernehmen, die sollen durch unseren Mund in Aktion gebracht werden. Wenn wir in anderen Sprachen beten, dann betet der Heilige Geist durch uns und gibt den Engeln Weisung. Und er werdet Kraft empfangen. Und ich glaube, dass er auch den Engeln der Kraft Weisung gibt. Dass wir immer wieder gekräftigt werden. Neue Stärke gekommen. In größere Stärke gekommen. Also wir warten darauf, dass von außen und von innen, dass die Blockaden beseitigt werden, aber dass von außen die große Kraft Gottes kommt. Und er kommt mit den, die große Kraft Gottes kommt mit dem Dienst der Engel. Es gab einen Erweckungs- und Heilungsprediger in den USA in den 50er Jahren. Ja, vor fast, in 25 Jahren sind 100 Jahre rum, so ungefähr. Und der hat erst Heilung verkündigt für die Menschen, als er den Engel der Heilung in der Versammlung sah. Und der Engel der Heilung, den hat er gesehen bei den Menschen, die geheilt werden sollen. Und dann kam er das Wort der Erkenntnis, was der Mensch für eine Krankheit hat, worunter er leidet. Und dann hat er das ausgesprochen, Heilung, dass der Mensch davon befreit werden soll. Und dann hat der Engel diese Heilung gewirkt. Also der Engel, der hat ihm gezeigt, für wen er direkt beten soll. Ja, und der Engel hat dann die Heilung bewirkt. Und ich glaube, dass Jesus, als er herumging, auch mit Engeln zusammengearbeitet hat. Ja, dass Engel bewirkt haben, was er gesagt hat. Ja, schmälert das dann Jesus und sein Ansehen? Nein, die Engel haben gehorcht. Er ist der Herr. Er hat Weisung gegeben. Und besonders an einer Geschichte kann man das erkennen. Da kam ein Hauptmann einer römischen Armee zu Jesus und sagte, mein Knecht liegt sehr krank zu Hause, komm doch. Nee, hat gar nicht gesagt, komm doch. Er hat gesagt, du sprich nur ein Wort, dann wird mein Knecht gesund. Sprich nur ein Wort, dann wird er gesund. Und dann sagte der Hauptmann, ich habe Diener und wenn ich zu einem sage, tu dies, dann geht er und macht das. Und im Grunde sagt er, Jesus, du hast Diener, du brauchst nur ein Wort sprechen. Dann geht dein Diener und der wirkt dann das, was du sagst, die Heilung. Kennt ihr die Geschichte? Und dann hat Jesus gesagt, diesen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ja, diesen Glauben, dass ich Autorität habe, dass ich Diener habe und dass die Diener dann gehen und das tun, was ich sage. Und dann noch eine Begebenheit. Jesus war im Garten Gethsemane, bevor er gefangen genommen wurde. Und der Teufel griff ihn an Und der Teufel durfte ihn durchsuchen, ob er etwas findet, was seines Teils ist. Weil wenn er etwas gefunden hätte in Jesus, dann hätte er Jesus dort im Garten Gethsemane umbringen können. Aber weil Jesus ohne Sünde war, fand er nichts. Aber hat Jesus so durchdrungen und durchsucht, dass Jesus in Agonie kam und Blut schwitzte. Aber umbringen konnte er ihn nicht. Obwohl Jesus da kurz, was körperlichen Tod betrifft, ja, Agonie sagt, dieser Mensch stirbt. Aber dann kam ein Engel und stärkte Jesus. Das war ein Engel der Kraft. Und dieser Engel der Kraft diente Jesus mit Kraft. Und Jesus war sofort wieder aufgebaut und hatte Kraft. Also da kam nicht der Vater im Himmel persönlich. Gott ist doch Geist. Ja, der war doch gegenwärtig. Und der Engel hätte Jesus gar nicht stärken können, wenn Gott der Vater nicht durch den Engel und der Heilige Geist nicht durch den Engel gewirkt hätten. Und Jesus wurde durch den Engel gestärkt. Offensichtlich, und da steht nicht, und der Vater stärkte ihn. Natürlich stärkte ihn der Vater durch den Engel. Vollkommen klar. Aber der Engel diente ihm und brachte ihm das von der Gegenwart des Vaters. Der Vater war da gegenwärtig. Der Vater ist hier gegenwärtig. Der Vater ist überall gegenwärtig. Gott ist Geist. Aber der Engel verwirklichte das Wirken des Vaters. Halleluja. So, und so dürfen wir das sehen, dass alle Engel, allesamt steht im Hebräerbrief, alle Engel sind ausgesandt worden zum Dienst an den Heiligen, die das Heil empfangen sollen, damit sie Jesus dienen können. Halleluja. Das ist wichtig, dass wir darüber nachdenken. Ja? Und das schmälert bei mir nicht das Ansehen Jesu. Es ist Jesus, der mich kräftigt, wenn der Engel der Kraft mich kräftigt. Es ist Jesus, wenn der Seraphim mit dem Feuer kommt und meine Lippen berührt und ich bete in anderen Sprachen. Ja, aber es ist der Engel, der mir dient. Es ist Jesus, der mir dient. Versteht ihr, man kann das nicht auseinander dividieren. Es ist eins. Halleluja. Okay, ich bin jetzt enorm abgedriftet von dem, was ich weiter sagen wollte über Elia. Aber ich denke, das spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, dass das, was ich gesagt habe, auch richtig ist. Ja? Darum geht es. Halleluja. So Elia köpfte die 450 Lügenpropheten, die Baalspropheten. Dann waren ja dann noch die 400 Priester der Aschera, die unter der Isabel, der Königin, standen. Die Isabel hat nicht zugelassen, dass ihre 400 Priester dort mit auf den Karmel gehen, diese Unreinen, ja. Weil sie hatte schon so eine Ahnung, da passiert etwas, dann bin ich diese 400 los. Und die 450 Baalspropheten, die standen unter der Weisung des Königs, Ahab. Ahab hatte noch ein Gottesbewusstsein, der hinkte auf beiden Seiten. Einmal war er auf der Seite Gottes, dann war er wieder auf der Seite des Baal. So, und so sind viele Christen in Deutschland, ja, sie... Und besonders auch die Leiter. Die Christen wären ja nicht so, wenn die Leiter nicht so wären. Ja, sind weltlich gesinnt und glauben der Regierung, unter anderem natürlich. Und sind natürlich auch Jesus gesinnt. Und so wie sie Jesus erkannt haben, so glauben sie ihn. Und dann sind sie aber wieder auf der Seite der Welt und können nicht unterscheiden, was Welt ist und was Reich Gottes ist. Ja, und hinken dann auf beiden Seiten. Wir brauchen Erweckung. Erweckung heißt nicht unbedingt zuerst, dass wir Menschen aus der Welt in das Reich Gottes ziehen und hineinbringen. Ja, das nennen wir Erweckung. Aber Erweckung ist zuerst einmal nichts anderes, dass die Christen erweckt werden. Und somit auch ich. Ich will doch mehr von Gott, denn er hat mehr für mich. Also muss ich erweckt werden, muss erkennen, wo meine Grenzen sind. und darum beten, Herr, erweitere meine Grenzen, bring mich darüber hinaus und hilf mir, dem Feind zu widerstehen, ihm Widerstand entgegenzubringen und keine Rückschritte zu machen. Ich habe leider, als Karin Gehirnbluten hatte und ich war völlig schockiert, habe ich Rückschritte gemacht. Und diese Rückschritte sind uns nicht gut bekommen. Ich habe widerstanden, so wie ich konnte, aber so im Nachhinein sehe ich, dass, also lest, das steht in Epheser Kapitel 6, dass wir das Feld behalten sollen, egal welche Anfälle, Fechtungen da kommen. Und dann, wo steht es noch, in Hebräer, ne? Ja, dass wir nicht zurückweichen sollen. Denn Gott hat an denen keinen Gefallen, die zurückweichen. So, und ich habe natürlich darüber Buße getan und Gott hat mir Neuanfang geschenkt. Und Elia, nachdem er auch um Regen gebetet hatte und der Regen kam und vor dem König, dem Wagen des Königs hergelaufen ist, vom Karmel in das Jezreel-Gebiet, ist zurückgewichen, weil die Isabel, die Königin, sagte, was du den Propheten, den Baals-Propheten angetan hast, das werde ich dir morgen antun. Warum ist sie nicht sofort zu Elia und hat ihn köpfen lassen? Weil sie Angst hatte vor Elia. Und sie war eine gute Psychologin und sie wusste, ich kann Elia nur besiegen, wenn ich ihm Angst mache. Und deswegen sagt sie, morgen. Und Elia bekam Angst. Versteht ihr? Der Teufel arbeitet mit Angst. Der hat Angst vor uns, die wir an Jesus glauben und eine Beziehung haben zu Jesus, in Gemeinschaft mit Jesus sind. Der hat Angst und er weiß, er kann uns nur etwas anhaben, wenn wir die Angst, die von ihm gesendet wird, annehmen und aufgrund der Angst dann zurückweichen. Und Elia wich zurück, er floh, er wich zurück und er begab sich in die Wüste, in den Süden von Israel und legte sich unter einen Wacholder und sagte, ach Herr, es ist genug, ach, nimm doch meine Seele von mir, ich bin nicht besser als meine Väter. Endlich hat er es eingesehen, dass er nicht besser ist als seine Väter. Er hat vorher gedacht, ich bin der Crack hier. Ich habe Feuer vom Himmel fallen lassen. Ich habe die Baalspriester geköpft. Ich habe um Regen gebeten und der Regen kam. Ich bin vor dem König, der mit seinem Wagen, der von Pferden gezogen wurde, vorhergelaufen. Ich habe die Power. I am a man. Ich habe die Power. Wer waren schon meine Väter? Ich meine, ich denke in letzter Zeit viel darüber nach und bin dabei, hier und da auch Buße zu tun, darüber, wie ich meinen Vater gesehen habe. Ja, und ich bin nicht besser als er. Ich bin nur besser, weil der Heilige Geist etwas wirkt. Ansonsten wäre ich genauso ein armes Menschlein, wie er gewesen ist. Versteht ihr? Ich freue mich, Jürgen, dass dein Vater zu Jesus gekommen ist. Ja, mein Vater war doch auch ein Kind seines Vaters und sein Vater war ein Kind wiederum seines Vaters. Ich bin da nur rausgekommen, weil Jesus sich mir offenbart hat. Halleluja. Ja, und ich habe ihn von Kindheit an, als ich ganz klein war, war alles in Ordnung zwischen meinem Vater und mir. Aber irgendwann, um das mal zu sagen, dachte ich, das ist ein seltsamer Mensch, ne? Das, um es mal gelinde auszudrücken. Ne? Und ich mochte nicht, wie er denkt. Aber wie sollte er anders denken können? War doch nicht möglich. Wie sollen die Menschen hier in Deutschland anders denken können? Die werden doch informiert durch die Medien. Und wie wird so schön gesagt, die werden durch die Medien gedanklich betreut. Ja? Wie sie denken sollen. Und durch die Medien kommt der Geist dieser Welt. Ja, und zu Karin und mir hat der Heilige Geist gesagt, davon gehe ich aus, dass das so war. Ja, besonders zur Corona-Zeit. Schaut beide Seiten an. Schaut die Nachrichten, Mainstream, und schaut das, was die, die im Widerstand sind dagegen, was die schreiben. Was der Wodak sagt, was der Bhakti sagt, was andere. Und wir sollten beides. Und immer wenn wir Tagesschau oder Heute-Journal schauten, dachten wir, ey, das ist ja eine ganz andere Welt. Das ist ja eine total andere Welt. Mit der Welt haben wir ja gar nichts mehr zu tun. Ne? So ging es uns. Und deswegen glaube ich, dass der Heilige Geist gesagt hat, schaut das auch, damit ihr erkennt, die sind in einer ganz anderen Welt. Es steht geschrieben in Kolosser Kapitel 1, dass wir, die wir an Jesus glauben, versetzt worden sind aus dem Reich dieser Welt, in das, dieser Welt der Finsternis, in das Reich, oder in das, aus dem Reich der Lüge, in das Reich Gottes, in das Reich des Lichtes, des Sohnes Gottes und somit der Wahrheit. Wir sind Versetzte. Du bist schon, du brauchst die Prüfung nicht bestehen, die hat Jesus am Kreuz für dich bestanden. Du bist bereits versetzt worden aus der Lügenklasse in die Wahrheitsklasse hinein. Halleluja, Jesus hat das gewirkt. Also du musst jetzt nicht besonders dich anstrengen, um besonders fromm sein oder heilig zu sein. Du bist schon in der Heiligkeit. Aber die müssen offenbar werden. Halleluja. Und dieses Offenbarmachen, das macht der Heilige Geist, das macht das Wort Gottes, das bewirkt das Blut Jesu Christi. So, und Elia floh in die Wüste. Ja, er hatte versagt. Und er startete eine Erweckung auf dem Berg Karmel. Das Volk Israel wurde erweckt und rief: Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, unser Gott ist Gott und nicht Baal. Das war Erweckung. Die haben sich auf die Seite Gottes gestellt in dem Moment. Da war dann kein Hinken mehr auf beiden Seiten in dem Moment. Aber wie lange hielt die Erweckung an? Nach einer Erweckung bedarf es der Reformen, Reformation. Ja, es bedarf, dass ein anderer Lebensstil, der Lebensstil Gottes, genommen wird. Ja, das ist Veränderung. Darum geht es, weil wenn keine Veränderung geschieht, dann verflüchtigt sich die Erweckung wieder ganz schnell. So, und natürlich geht mit dieser Erweckung, die da kommt, dass Christen erweckt werden, dann auch die Erweckung ins Land, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Das geht damit einher dann. So, und dann kam ein Engel, nachdem Elia eingesehen hatte, dass er nicht besser ist als seine Väter. Und der Engel weckte ihn, nebenbei gesagt, Elia sagte Gott, ey, nimm du mich weg, ich selber kann mich nicht töten, das mache ich auch nicht, aber nimm du meine Seele jetzt weg. Ja, ich schäme mich so, mit anderen Worten, über mich selber. Ja, ich habe versagt und du kannst mich nicht mehr gebrauchen, wie du mich gebrauchen wolltest. Das Volk weiß, dass ich vor Isabel geflohen bin, dass ich Angst gehabt habe, dass ich als Mann Gottes, der Feuer vom Himmel rufen kann, dass ich versagt habe. Du kannst mich nicht mehr gebrauchen. Ja, und Gott konnte ihn auch nicht mehr so gebrauchen, wie er es wollte. Er sagte ihm später dann, salbe den Elisa als Propheten an deiner Stadt. Der soll die Reformation in Israel durchführen. Du hast versagt. Aber ich habe dir noch Aufträge gegeben. Und es war dann so, da kommen wir dann nochmal hin, aber ich sage das im Vorfeld schon, dass Elia diese 7000 Propheten, die übrig geblieben waren, dass er diese Propheten gelehrt hat und ausgebildet hat, mehr ausgebildet hat, als sie zuvor ausgebildet worden waren. Und er bildete den Elisa aus. Ja, das war sein Auftrag. Und als dieser Auftrag dann erfüllt war, ging er über den Jordan. Ne? Über den Jordan gehen, das ist ein spezieller Ausdruck. Ich gehe über den Jordan, ich trete jetzt aus dieser Welt aus. Ne? Also, als wir versetzt worden sind aus dem Reich dieser Welt in das Reich Gottes hinein, sind wir über den Jordan gegangen. Mit Christus gestorben. Halleluja. Und mit ihm auferweckt. So, und dann wurde Elia abgeholt. Da kam ein feuriger Wagen. Ich glaube, das war, also im Himmel ist ja alles lebendig, wenn es im Himmel Flugzeuge gibt, Flugobjekte oder Autos, die sind lebendig, das sind Engel. Ein feuriger Wagen kam zu Elia und holte ihn ab. Und Elia stieg auf in den Himmel. Trotz, dass er so, als der große Prophet, der er war, versagt hatte, Gott nahm ihn auf. Halleluja. So, wir dürfen immer wieder und jeden Tag und jeden Tag oder in jedem Tag, jeden Moment neu mit Jesus starten. Das heißt also, falls wir gefehlt haben, Angst gehabt haben und Sorgen gemacht haben, dem Unglauben hingegeben haben, dürfen wir sagen, Jesus, vergib mir. Und er vergibt sofort und wir dürfen neu starten. Halleluja. Und es ist wichtig, dass wir den Ängsten entgegentreten. Es ist der Vater, der Liebe ist, der treibt die Angst aus deinem Leben aus. Und er möchte, dass du mitwirkst und dass du der Angst sagst, raus aus meinem Leben. Du hast keinen Teil an dem Wirken Jesu Christi in mir. Im Namen Jesu, raus, Sorge, raus, Krankheit, raus. Ja, die haben alle einen Namen, diese Lügengeister. Und die versuchen sich natürlich beständig wieder einzunisten. Also von daher ist es wichtig, dass wir unsere Stube, unsere Herzensstube, möglichst jeden Tag kehren. Es ist ja auch so, zu Hause, da sammelt sich immer so viel Staub an, ne? Und muss immer wieder sauber gemacht werden. Oh, wir kommen dem gar nicht nach. Ne? Und dann scheint die Sonne rein. Oh, da ist Spinngewebe. Das habe ich übersehen. Und kennt ihr doch, ja? Aber es ist wichtig, dass wir den Putzfimmel nicht anheimfallen. Ein Fimmel, das ist auch ein Geist. Das ist... Oh, ein ganz kleines Staubkörnchen, sofort Lappen holen und weg. Feuer drauf. Sauber machen ist vom Geist Gottes. Ja, aber wenn es übertrieben wird, dann trittst ein fremder Geist und das ist der Fimmel. Putzfimmel. Es... Okay, aber Geister rausschmeißen, ich weiß gar nicht, ob das auch zum Fimmel werden kann. Ich glaube nicht, wenn so ein ganz kleiner da noch, den putzen wir gleich weg, ne? In Jesu Namen raus. Alles, was wir sehen, was sich da versucht, in uns einzunisten, raus. raus. Und dann betreiben wir Seelsorge an uns selbst. Das ist wichtig, dass wir das lernen, dass wir nicht die Seelsorger verschleißen. Weil da kommt wirklich eine Welle der Erweckung auf uns zu. Und wir könnten hier vielleicht 10 neue, könnten wir vielleicht aufnehmen zurzeit, 10 Seelsorger. Und es gibt, haben wir mitbekommen und wir haben auch versucht, die Menschen davon loszubekommen, die sind abhängig geworden von Seelsorgern. Ja? Und der Seelsorger hält die auch in Abhängigkeit, weil sonst hätte er ja keine Macht mehr über den Menschen, den er beseelsorgt. So, und das ist der große Seelsorger. Der betreut mich schon 15 Jahre. Und nein, Jesus ist mein Seelsorger. Und wir sollen es lernen, zu Jesus zu gehen. Ja? Herr, sorge für meine Seele. Ja, du weißt, wie es mir gerade geht und hol mich da raus. Und er macht das. Halleluja. Okay, also wir können nicht viele Menschen als Gemeinde aufnehmen. Wenn wir die, die kommen, beseelsorgen würden, ja, im Gespräch mal nebenbei, dass man unterhält sich, man sagt und so, ne? Aber nicht, hast du schon einen Seelsorger? Das muss spielerisch in der Gemeinde gehen. Ne? Ja, und der Heilige Geist ist der, der das Gemeindeorchester dirigiert. Ja, und wenn er dirigiert, dann führt er dich mit jemandem zusammen, den du segnen sollst. Und der gesegnet werden soll, der wird mit dir zusammengeführt. Versteht ihr? Es muss doch spielerisch zugehen. Und das wird nur spielerisch geschehen, wenn wir den Heiligen Geist wirken lassen. Halleluja. Natürlich, wenn jemand 30 Jahre dabei war oder noch länger und dann in Ehebruch fällt, und solche Situationen hatten wir schon in der Gemeinde, da muss ich sagen, wenn du das jetzt nicht lässt und nicht umkehrst, dann hast du in der Gemeinde hier nichts mehr, in der Gemeinschaft der Heiligen nichts mehr zu suchen. Dann bleib in deinem Ehebruch, aber in der Gemeinde kannst du nicht mehr mitmachen. Und wenn jetzt aber Geschwister hereinkommen, nee, noch nicht Geschwister, wenn Menschen sich bekehren und zu Geschwistern werden und im Ehebruch leben und so, wenn wir da gleich dran gehen würden, dann wären sie auch gleich wieder weg. Ne? Also es bedarf der Weisheit Gottes, wie wir vorgehen. Ja, okay. Es soll nicht so bleiben, wie sie kommen. Die sollen verändert werden, verwandelt werden, in das Bild Jesu gestaltet werden und einen anderen Lebensstil bekommen, den Lebensstil der Heiligkeit. Und wir bringen die dann in Form. Ey, ihr seid nicht in Form, ihr lebt verkehrt. Ja? Wir wollen euch in Form bringen. Das heißt also, wir wollen euch aufbauen, wir wollen euch stärken, wir wollen euch trainieren, wir wollen euch in Form bringen. Reformation. Ja? Wir müssen, glaube ich, wissen, wie wir denen das sagen. Ey, du bist nicht in Form. Guck mal, wie schwach du bist. Aber Jesus hat dich hier hereingeführt. Wir wollen dich in Form bringen. Also bring deinen sexuellen Zustand in Ordnung. Wir helfen dir auch. Wir beten für dich. Komm in Form. Komm in Ordnung. Ne, du willst so in Kraft sein. Und nicht wie ein Blatt von den Winden dieser Welt hin und her bewegt werden. Und immer wieder die Kraft verlieren. Du willst doch stark werden in der Macht der Stärke des Herrn. Also komm, lass dich in Form bringen. Jo, ne? Ich möchte auch weiterhin in Form gebracht werden. Du auch? In die richtige Form. Ja? Athleten trainieren. Ja, und das Richtige zu tun, das geschieht nicht immer sofort. Aber wenn wir dranbleiben und das Richtige tun wollen und uns vom Heiligen Geist trainieren lassen, dann kommen wir dahin, dass wir es tun können. So, Elia wurde geweckt von einem Engel und der Engel hat ihm Essen und Trinken mitgebracht. Also, stell dir das vor. Zu der Zeit, wenn es den Chip oder dieses Mahlzeichen geben wird und alle Menschen geschippt und gemahlzeichnet werden sollen, und du sagst nein, vielleicht sind wir ja auch vorher schon entrückt worden, und du sagst nein, dann kannst du nichts mehr kaufen und nichts mehr verkaufen. Dann nimmt dich keine Firma mehr in Arbeit. Wie war das bei Elia? Da in der Wüste, wo er war, gab es nichts zu essen. Gott ließ kein Manna von Himmel fallen, wie er es getan hatte, als das Volk Israel durch die Wüste ging. Gott hat so viele Möglichkeiten, er muss nicht immer dasselbe machen. Ja, egal, der Herr wird dich versorgen. Du bist mehr als Elia in Gottes Augen. Elia war ein Knecht, ein Prophetenknecht Gottes. Aber du bist ein Kind Gottes. Elia war kein Kind Gottes. Er war nicht aus Gott geboren. Christus war in ihm nicht geboren. Aber er war ein mächtiger Prophet. Und ein Engel kam und diente ihm mit Essen und Trinken. Aber du bist ein Kind Gottes. Ein Kind Gottes ist doch mehr als ein Knecht Gottes, oder? Ich sehe gerade einen Bauernhof, ja, Familie, Bauer hat Kinder und da Knechte. Die Kinder sitzen mit der Familie, Bauerfamilie am Tisch. Und die Knechte haben ihren eigenen Tisch, werden aber auch versorgt. Versteht ihr? Du bist Kind Gottes. Ich bin Kind Gottes. Wie viel mehr wird er uns versorgen, als er Elia versorgt hat? Und wie viel mehr Kräfte stehen für uns bereit, als die, die für Elia bereitgestellt waren? Gott hat mehr für dich und für mich. So, und dann legte sich Elia wieder schlafen. Die Depression war noch nicht ganz ausgeschlafen. Ich kenne das, wenn ich gewisse Dinge erlebt habe und die sind mir zu schwer geworden und mich in Richtung Depression führten, dass ich mich erstmal hingelegt habe. Und nach dem Schlaf sah wieder alles ganz anders aus. Und so war das dann auch bei Elia. Und der Engel kam ein zweites Mal und gab ihm zu essen und zu trinken und sagte: Steh auf, iss und dann geh in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte zum Berg Horeb. Und dieser Berg Horeb ist der Berg, auf dem Mose das Gesetz für das Volk Israel empfangen hat. Und er ging 40 Tage und 40 Nächte. Der Berg Horeb war der Berg Gottes. Dazu muss ich sagen, ich habe lange Zeit geglaubt, dass das auf dem Sinai der Berg Sinai ist. Aber es kristallisiert sich für mich immer mehr heraus, dass das Volk Israel durchs Rote Meer Richtung heute in Richtung Saudi-Arabien gegangen ist und dass der Weg durchs Rote Meer gebahnt wurde. Wir haben da eine Dokumentation gesehen. Und da gibt es eine Stelle, also vom Sinai, die sind durch den Sinai gezogen, zum Roten Meer. Das ist ja diese Meerzunge, die geht Richtung Israel, diese Zunge, Israel im Süden. Und da gibt es eine bestimmte Stelle, die besagt, hier, ich meine das Volk Israel, das waren 600.000 Männer. Und wenn man da noch die Frauen dazu zählt und die Kinder und das Vieh, was sie mitführten, ich denke, dass sie auch Vieh mitführten, können wir das gut vorstellen. Da gab es eine Stelle, wo das möglich war, dass sie von den Bergketten, ja, einen Durchgang durch das Gebirge zu dem Meer. Und die haben da im Meer Räder gefunden von den Wagen der Ägypter, die dort in dem Meer ertrunken waren. Und Wagengestelle und so, ne? So, also dass es durchs Rote Meer ging und dann auf der anderen Seite, da ist ein Berg und der heißt Horeb. Und auf diesem Berg gibt es verbrannte, die Erde ist verbrannt, weil es war ja Feuer auf dem Berg. Ja. Und es ist verboten, auf diesen Berg zu gehen. Es ist muslimisches Gebiet. Und noch ein Indiz dafür, dass der Berg war auf der anderen Seite des Roten Meeres, spricht dafür, dass die Midianiter dort ihr Gebiet hatten. An dem Berg, die Midianiter. Und die Midianiter sind Nachkommen von Abraham, nachdem Abraham den Ismael mit der Hagar gezeugt hatte und dann der verheißene Sohn durch die Sarah ihm gegeben wurde und Sarah dann als Isaak ein bestimmtes Alter hatte, vielleicht 30 war oder so, sie dann heimging, dann nahm Abraham sich eine andere Frau, die Ketura, und mit dieser Ketura hatte er noch andere Söhne und einen Sohn von Abraham mit der Ketura gezeugt, hieß Midian. Den haben die Midian genannt. Das heißt also, die Midianiter sind auch Nachfahren von Abraham. Und da kam Mose hin, als er aus Ägypten floh, weil er einen Ägypter getötet hatte und traf da die sieben Schwestern am Brunnen, wo die Schafe getränkt werden sollten. Und eine von diesen Schwestern, die heiratete dann Mose. Und der Vater dieser sieben Jungfrauen, Jethro hieß er, ja, und der war Priester Gottes. Ja, Midian, die haben ja von Abraham gelernt und die waren nicht total zu der Zeit, nicht total in der Gottesferne. Und er war Priester Gottes. Und Abraham lebte dort mit der Familie, verheiratet mit der, wie hieß sie? Mit Deborah? Zipporah, ja. 40 Jahre hütete er dort die Schafe. Und mit den Schafen kam er eines Tages nahe an den Berg Horeb und dann sah er da einen Dornstrauch, der brannte, aber verbrannte nicht. Und er wollte wissen, was da los ist. Und dann trat er an diesen Strauch heran und dann sprach der Engel des Herrn ist sozusagen die Manifestation von Jesus, der durch einen Engel spricht. Und er redete mit Mose und gab ihm den Auftrag, Israel aus Ägypten herauszuführen, aus der Knechtschaft herauszuführen. Okay, um es kurz zu machen, Mose gehorchte dann, nachdem er so ein bisschen Widerstand gezeigt hatte, aber er gehorchte und tat, was Gott ihnen aufgetragen hatte und führte dann die Israeliten aus Ägypten heraus. Und die kamen dann zu diesem Berg, wo der Dornstrauch gebrannt hatte, im Gebiet Midians. So, und dahin sollte Elia sich begeben. Und er begab sich dorthin. So, auf diesem Berg oder am Berg brannte der Busch und Jesus sprach zu Mose. Und auch der Felsen gab Wasser, nachdem Mose ihn geschlagen hatte. Und Mose erhielt die 10 Gebote auf diesem Berg. Und er durfte in einem Felsspalt, ich sag mal eine Höhle, die Herrlichkeit Gottes betrachten, die an ihm vorbeiging. Er sah die Herrlichkeit Gottes nicht von vorne, sondern er durfte ihr nachschauen. Und Elia Ich gehe davon aus, dass Elia in diese Höhle, in der Mose die Herrlichkeit Gottes von hinten geschaut hatte, in dieser Höhle sich dann hineinbegab. Okay. Ich schau mal. Ich denke, das nächste Mal mehr, ne? Halleluja. Gott begegnete ihm dort in dieser Höhle. Halleluja. Jesus, hilf, dass das, was wir gehört haben, ja, dass das von dir in unserem Herzen bewässert wird, aufgeht und uns Offenbarung und Erkenntnis gibt, mehr als wir zuvor hatten, dass wir es nicht verlieren. Ja, ich danke dir für deine Hilfe. Wir wollen in alle Wahrheit hineinschauen und du hast uns die Geschichten des Alten Testamentes gegeben, um dadurch zu lernen, die Geschichten, die tatsächlich geschehen sind. Ja, ich danke dir, dass du uns einführst in die Tiefen der Erkenntnis Gottes. Heiliger Geist, du bist unser Lehrer. Du bist der Lehrer in jedem von uns. Und so lehre uns über das, was ich hier gesagt habe. Ich danke dir für dein Wirken. Und so seid gesegnet und der Dienst der Engel sei mit euch, schütze euch und eure Familien. Und andere sollen vor euch geschützt sein und ich bin damit drin in diesem Segen. Und der Herr sende Versorgungsengel, versorge euch und sende Heilungsengel und heile euch. Engel, die euch stärken, kräftigen, seid alle gesegnet.